Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir wollen heute Abend auf die Suche gehen nach dem Stern von Bethlehem. Und dazu möchte ich zunächst aus Matthäus 2 lesen, bevor wir mit den Dias beginnen. Matthäus 2, ab Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes des Königs, siehe, da kamen Magier vom Morgenland nach Jerusalem, welche sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenlande gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm: Zu Bethlehem in Judäa. Denn also steht durch den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Dann berief Herodes die Magier heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet genau nach dem Kindlein. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber, als sie den König gehört hatten, zogen hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Orte stand, wo das Kindlein war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Bis dahin, das ist bis Vers 12. Nun, wir stehen an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. Es bereitet sich ein riesiger Teil der Menschheit vor auf eine besondere Feier, 2000 Jahre Christentum. Und wenn wir heute Abend auf die Suche nach dem Stern von Bethlehem gehen, dann ist das natürlich gleichzeitig die Suche nach dem Geburtsdatum des Messias Jesus. Und wir sind natürlich interessiert, stehen wir nun vor einem ganz besonderen Jubiläum der Geburt Jesu, 2000 Jahre, oder gibt es da irgendwelche zeitliche Probleme? Wir gehen nach Bethlehem, an den Ort, einige Kilometer südlich von Jerusalem, wo Jesus Christus, sagen wir mal, ungefähr vor 2000 Jahren geboren worden ist. Hier auf den Feldern Bethlehems wurde den Hirten die frohe Botschaft verkündigt in dieser bedeutungsvollen feierlichen Nacht. Heute ist euch ein Erretter geboren in Davids Stadt, welcher ist Christus, der Herr. Wir haben jetzt ganz am Anfang den Bibeltext aus Matthäus 2 gelesen und jetzt wollen wir im Detail den einzelnen Aussagen genau nachgehen. Denn das ist ja unsere Hauptquelle auf der Suche nach dem Stern von Bethlehem. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes des Königs, siehe, da kamen Magier vom Morgenlande nach Jerusalem, welche sprachen. Wir haben hier eine Zeitangabe, eine sehr grobe. Aber wir wissen also, dass die Geburt Jesu stattgefunden hat in der Zeit, als Herodes, das ist Herodes der Große in der Geschichte, gelebt hat. Wir werden sehen, das hilft uns bei der zeitlichen Einordnung. Dann einen zweiten Punkt aus diesem ersten Vers. Es sind Magier gewesen, die aus dem Morgenland nach Jerusalem gekommen sind, die den Stern gefunden haben. Das Wort Magier, Magos im Griechischen, kommt aus dem Persischen. Magawan im Persischen bedeutet Besitzer der Offenbarung. Das war also eine Bezeichnung im engeren Sinn für persische Priester, Gelehrte. Dann später hat sich die Bedeutung dieses Wortes erweitert, im Sinn von Magier allgemein. Aber wir müssen diese engere Bedeutung jedenfalls besonders ins Auge fassen. Denn diese Leute kamen ja aus dem Morgenland, also aus dem Gebiet des Partherreiches. Und sie kamen nach Jerusalem. Da haben wir eine alte Darstellung aus der persischen Stadt Susa von alten Persern. Das gibt uns so ein bisschen einen Eindruck von diesen Magiern, wie die etwa ausgesehen haben könnten, die eine so weite Reise von vielleicht 1000 Kilometer gemacht haben, um den König der Juden zu suchen, weil sie seinen Stern gesehen hatten. Nun, wie gesagt, die Angabe, dass Herodes damals lebte, zur Zeit der Geburt Jesu, hilft uns weiter. Aber es ist ein Problem. Wenn Sie in Lexika nachschauen, wann ist Herodes der Große gestorben, dann lesen Sie normalerweise 4 vor Christus. Und darum ist es ja auch üblich geworden zu sagen, dass unsere Zeitrechnung einige Jahre daneben liegt, dass also Jesus Christus mindestens etwa 4 vor Christus geboren worden ist. Nun, wie kommt man eigentlich auf diese Zahl? Das hängt mit Folgendem zusammen. Josephus Flavius, ein Jude aus dem 1. Jahrhundert, er war Priester in Jerusalem, hat sehr viel über die jüdische Geschichte geschrieben, damals. Und auch viele Personen, die wir aus den Evangelien kennen, über die berichtet er im Detail. So auch natürlich über Herodes, den Großen. Und er sagt, kurz vor seinem Tod hat es eine Mondfinsternis gegeben. Und nun effektiv in der Nacht vom 12. auf den 13. März, da gab es um 4 vor Christus eine partielle Mondfinsternis. Und aufgrund dieser Mondfinsternis hat sich das so eingebürgert, in den Geschichtsbüchern zu sprechen von dem Todesjahr 4 vor Christus im Blick auf Herodes. Aber es ist zu sagen, am 9.10. Januar, 1 vor Christus, gab es auch eine Mondfinsternis und die war sogar total. Und es kommt noch dazu, Josephus Flavius berichtet von verschiedenen Ereignissen, die zwischen der Mondfinsternis und dem eigentlichen Tod von Herodes stattgefunden haben. Aber das sind so viele Ereignisse, dass sie hier von der Zeit der Mondfinsternis im Jahr 4 vor Christus bis zum eigentlichen Tod können sie kaum untergebracht werden. Während die Zeit 9.10. Januar 1 vor Christus bis dann zum eigentlichen Tod, diese Ereignisse kann man besser unterbringen. Weil das Passafest im Frühjahr, das fällt auf März, April, das gibt noch so einen Ansatzpunkt für den Tod von Herodes. Das gibt so die Spannweite. Also 4 vor Christus können wir das schlecht unterbringen, aber 1 vor Christus geht das sehr gut. Das wäre also ein Argument dafür, dass man eher für 1 vor Christus plädieren sollte. Also diese Mondfinsternis, 4 vor Christus oder 1 vor Christus, das sind markante Punkte, wenn es geht um die Suche nach der Geburt Jesu und dem Stern von Bethlehem. Wir gehen zum zweiten Vers. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenlande gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Es überrascht uns hier, dass Perser, auf jeden Fall Nicht-Juden, Heiden, von so weit her gekommen sind und eine ganz klare Vorstellung hatten von einem Stern, der hinweist auf den König der Juden, der geboren werden sollte. Wir fragen uns, wie sind die eigentlich auf diese Idee gekommen? Und ein zweiter Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist dieser Titel König der Juden. Es ist nämlich so, Herodes der Große wurde von dem römischen Senat Jahrzehnte früher zum König der Juden eingesetzt. Man hat ihm den Titel gegeben, König der Juden. Und nun haben wir hier natürlich eine unterschwellige Anspielung im Text von Matthäus. Wenn nämlich die Magier fragen, wo ist der König der Juden? Dann ist das genau der Titel, dieser besondere Titel, den Herodes getragen hatte. Aber sie sagen nicht, wo ist der König der Juden, der ernannt worden ist, sondern der dazu geboren worden ist. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Herodes war nur ernannt, aber sie sprechen von einem, der als König der Juden geboren worden ist. Nun, die Frage, wie können Heiden aus dem Morgenland etwas von einem solchen Stern und dem Kommen des Messias gewusst haben? Wir müssen in der Geschichte weiter zurückgehen. Um 605 vor Christus bis 586 haben die Babylonier Kriege geführt gegen den Judenstaat. Sie haben schließlich Jerusalem zerstört und das jüdische Volk als Gefangene abtransportiert nach Babylonien. Hier sehen Sie den Südpalast von Nebukadnezar in Babylon. Einige Jahrzehnte später haben dann die Perser und Meder das babylonische Reich erobert. Und so kamen die Juden, die da in der Zerstreuung in Babylon waren, kamen unter persische Herrschaft. Übrigens, der Prophet Daniel, der war ja als junger Mann hierher geführt worden nach Babylon im Jahr 605 schon. Er musste dann hier studieren an der Universität in Babylon, um nachher in Staatsdienste gestellt zu werden. Und die Perser, als sie Babylon erobert hatten, haben Daniel wieder übernommen als einen ganz hohen Beamten unter dem König Darius. Dieser Prophet Daniel hat also sehr viel Einfluss gehabt auf die hohen Schichten im babylonischen Reich, aber dann auch im Perserreich. Und natürlich nicht nur er, auch andere Juden haben erzählt von ihrem Glauben und von ihren heiligen Schriften. Und da haben wir eine ganz besonders interessante Prophetie in 4. Mose 24, Vers 17. Das geht zurück auf die Zeit um 1500 vor Christus. Als Israel gerade noch jenseits des Jordans war, in Moab, heutiges Jordanien, und sich vorbereitete dann, um in das Land, das verheißene Land einzutreten. Da sollte Bileam von den Moabitern gedungen, einen Flüche aussprechen über Israel. Und dieser eigenartige heidnische Prophet kam vom Norden her, in der Nähe vom Euphrat her, und wollte Israel verfluchen. Aber Gott zwang ihn, Israel zu segnen, anstatt zu fluchen. Und in seinen Segenssprüchen hat er Folgendes gesagt, unter göttlicher Inspiration: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Damals, um 1500 vor Christus, sah Bileam, der Seher, dass einmal der Messias kommen sollte. Aber er wusste, das geht noch lange. Nicht jetzt. Und es ist noch nicht nahe. Aber er sah dann deutlich in seiner Vision, es kommt ein Stern hervor aus Jakob, aus Israel. Und das bedeutet Herrschaft, dass ein Herrscher kommt. Ein Zepter erhebt sich aus Israel. Nun können wir davon ausgehen, dass auch diese Prophetie, dieser Hinweis auf den Messias, den Babyloniern und Persern erzählt worden ist von den Juden, die verstreut in diesem riesigen Reich gelebt haben. Und so konnte also in der Tradition dieser heidnischen Priester im Zweistromland und darüber hinaus eine solche Erwartung überhaupt entstehen und wachgehalten werden. Hinzu kommt noch folgende Entdeckung. Vor einigen Jahren hat man einen heidnischen Tempel in Jordanien ausgegraben, in Deir Allah. Und da hat man diese Inschrift gefunden. Man hat sie entziffert. Es ist ammonitisch, eine ganz eng verwandte Sprache mit Hebräisch. Wenn man Hebräisch kann, kann man auch gleich ammonitisch lesen. Und was steht darauf? Es ist hier das Buch des Propheten Bileam. Und es sind ja nur sehr wenig Zeilen, wie Sie hier sehen auf dem Bild, die erhalten geblieben sind. Aber es gibt ganz wörtliche, verbannte Übereinstimmungen mit dem Bericht in 4. Mose über Bileam. Also wörtliche Entsprechungen. Und das zeigt nun, wie unter den heidnischen Völkern im Nahen Osten dieser Bileam eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, eine sehr, sehr große Bedeutung hatte. Diese Inschrift stammt aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und so überrascht es also nicht, wenn diese Bileams-Tradition eben wachgehalten wurde im Nahen Osten. Und darum haben die Magier so etwas wissen können. Nun, sie haben in Verbindung mit dem Stern von Bethlehem sicher von der populärsten Ansicht gehört, die durch Kepler, den großen Astronomen Kepler, vorgebracht worden ist. Der Stern von Bethlehem sei eine Konjunktion gewesen von Saturn und Jupiter, also von zwei Planeten. Kepler hat berechnet, dreimal im Jahr 7 vor Christus sind sich diese beiden Planeten ganz nahe gekommen an 3 Tagen. Und man hat daraus also geschlossen, durch diese Konjunktion sind zwei Planeten so nahe gekommen, dass sie aussahen wie ein großer Stern. Und das wäre dann eben der Wegweiser gewesen für die Magier aus dem Morgenland. Nun, wenn wir vom Bibeltext ausgehen in Matthäus 2, wir haben mehrmals das Wort Stern gefunden. Im Griechischen steht dort Aster, Stern, das ist verwandt mit unserem Wort Stern. Wenn Matthäus schreiben wollte, dass es Planeten gewesen wären, dann hätte er das Wort Planetes oder Planes verwenden können für Wandelstern, eben Planet, im Gegensatz zu den Fixsternen. Hat er aber nicht. Er spricht über Aster, über einen Stern. Und wie wir noch gleich sehen werden, der über eine längere Zeitspanne geschienen hat, dauernd scheinend war. Das war aber hier nicht der Fall, bei dieser Konjunktion von Jupiter und Saturn im Jahr 7 vor Christus. Das ist übrigens noch der Jupiter. Jetzt haben wir gleich beide Planeten. Es kommt aber noch ein Problem dazu. Ich habe das auch auf dem Computer nachgerechnet, diese Konjunktion im Jahr 7 vor Christus. Und wenn man das simuliert, sieht man, diese beiden Planeten sind ganz nahe gekommen, aber doch so weit voneinander entfernt, dass man von Auge sehen konnte, das waren zwei Planeten. Sie sind also nicht so nahe gekommen, dass sie aussahen wie ein Stern. Und das zeigt uns, wir können also diese Planetenkonjunktion, die können wir auch gleich vergessen. Von daher kommt es ja eben, dass man oft sagt, Jesus Christus ist etwa 7 vor Christus geboren worden. Aber das können wir vergessen. Wir gehen weiter in unserer Textanalyse, Exegese von Matthäus 2. Wir wollen das ja gründlich machen, nicht nur so oberflächlich. Vers 3. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Ich habe schon erklärt, das war natürlich wirklich ein Stich ins Herz, wenn man Herodes, der zum König der Juden ernannt worden war, fragte, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Und Josephus Flavius schreibt ja viel über Herodes. Wir kennen den Charakter dieses furchtbaren Mannes sehr gut. Es war ein blutrünstiger Mensch. Sogar der Kaiser Augustus hat gesagt, es ist besser, das Schwein von Herodes zu sein, als sein Sohn. Das ist ein Wortspiel, weil auf Griechisch Sohn und Schwein tönt fast gleich. Hyos und Hyos. Und es ist wirklich so, Herodes hat nicht davor zurückgeschreckt, viele Angehörige seiner Familie zu ermorden. Sogar seine Lieblingsfrau Marianne hat er umbringen lassen. Er hat auch, eben die Söhne konnten nie ihres Lebens sicher sein. Es war ein furchtbarer Mensch. Einmal hat er auch den ganzen höchsten Gerichtshof von Israel ermorden lassen. Den ganzen Sanhedrin. Ein blutrünstiger Mensch, der dauernd Angst hatte, jemand könnte seinen Machtanspruch in Frage stellen. So ist er bekannt aus der biblischen Geschichte. Also es überrascht nicht, wenn Matthäus berichtet, er wurde bestürzt, als er diese Frage hörte von den Magiern. Und ich muss noch erklären, Herodes war kein Jude. Herodes war ein Edomiter, das heißt ein Nachkomme von Esau. Und wenn Sie nachlesen im ersten Buch Mose, Kapitel 25, da war es Gottes Plan, dass Jakob, der Vater von Israel, herrschen sollte über Esau, den älteren Bruder, der Stammvater der Edomiter. Und nun hier haben wir eine Verdrehung, insofern, dass zur Zeit Jesu ein Edomiter über das jüdische Volk herrschte. Und der war dauernd in höchster Angst, er könnte eben seine Macht verlieren. Das erklärt uns auch, warum er das Herodion bauen ließ. Das ist kein Vulkan hier in der Wüste Judäa, sondern das war mal ein ganz gewöhnlicher Hügel. Und durch Tausende von Sklaven hat er den aufschütten lassen, dass er so aussah wie ein Vulkan. Und da oben hinein hat er einen Sicherheitspalast bauen lassen. Eben um sich vor gefährlichen Leuten hier sicher fühlen zu können. So ähnlich wie Saddam Hussein, oder? Der hat auch ganz viele Paläste. Es ist mal ein Zeitungsartikel gekommen mit der Frage, wie viele Paläste braucht ein Präsident? Nun, das kann man auch bei Herodes so anwenden, diese Frage. Also das ist das Herodion, ein Palast ganz in der Nähe von Bethlehem. Aber er hatte auch einen Palast ganz unten beim Toten Meer, auf Massada, sehen Sie diesen Felsen, wie der plötzlich so aus der Tiefebene emporkommt. Der ist strategisch so gut, dass man ihn praktisch nicht erobern kann. Da hat er sich auch noch einen Palast bauen lassen. Hier ein bisschen ein romantischeres Bild. Das ist ein Bild anlässlich der Filmaufnahmen des Kampfes um Massada. Also hier oben war der Palast von Herodes. Nun, wir verstehen, wenn wir diese Hintergründe sehen, umso besser, warum die Bibel sagt, dass er so erschreckt war. Er hat aber noch mehr Paläste. Einen, wie wir noch sehen werden, in Jerusalem, einen anderen auch noch in Jericho. So konnte er also herumwandern und sich ein bisschen sicherer fühlen. Wir lesen Vers 4. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Also Herodes hatte von den Juden erfahren, sie erwarten den verheißenen Erlöser, der durch viele Prophezeiungen im Alten Testament beschrieben worden war. Und jetzt hört er, der soll geboren worden sein. Jetzt geht er zu den Spezialisten, wir können sagen zu den Theologen der damaligen Zeit. Und er wollte sich erkundigen, wie kann man theologisch den Geburtsort des Messias festlegen? Der Christus, das ist einfach das griechische Wort für hebräisch Messias. Er wollte wissen, wo sollte nach der Heiligen Schrift der Messias geboren werden? Und die Theologen können sofort antworten. Vers 5. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa. Denn also steht durch den Propheten geschrieben. Da sehen Sie den hohen Priester in seinem vollen Ornat. Auch der war unter den Theologen, die befragt worden sind, über den Geburtsort des Messias. Sie können antworten und zitieren aus der 12-Propheten-Rolle. Da zitieren Sie Micha 5, Vers 1. Eine Prophetie aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Man wusste das im Judentum, der Messias wird in dem kleinen Städtchen Bethlehem geboren werden. Nicht irgendwo sonst. Die alten Schriften waren also so präzis, nicht irgendwie neblig, also eine vage Vorstellung von einem kommenden Herrscher, sondern ein Punkt nach dem anderen wurde aufgezeigt. Ich habe in meinem Buch Der verheißene Erlöser aufgezeigt, wie detailliert diese Prophetie war. Und ich habe im Ganzen über 300 Prophezeiungen gefunden aus dem Alten Testament, die sich in Jesus Christus, dem Messias, erfüllt haben. Ganz präzise Punkte, die helfen, uns identifizieren zu können, wer ist der Erlöser. Nicht wahr? Die Welt heute besteht aus etwa 6 Milliarden Menschen. Und es ist möglich, mit ein paar ganz wenigen Angaben, vielleicht 5 Punkten, einen Menschen exakt zu identifizieren aus 6 Milliarden Menschen. Wie? Wir brauchen einen Vornamen. Ich heiße Roger zum Vornamen. Nachname? Libby. Das könnte natürlich noch viele geben. Ich habe ja auch gestern gezeigt, im Bibelcode kommen sogar 4 vor. Aber dann hilft vielleicht noch weiter die Straße, an der ich wohne, Delfter Straße 34. Gut, vielleicht gibt es noch mehr Delfter Straße. Vielleicht gibt es auch in Holland, in der Stadt Delft, das ist die Freundschaftsstadt von Aarau, auch eine Delfter Straße. Nun, wir haben die Zahl 34 noch mit dabei und dann die Angabe Aarau. Das macht das Ganze klar. Und vielleicht noch Schweiz. Und mit diesen paar wenigen Angaben kann man einen Menschen aus 6 Milliarden Menschen identifizieren. Aber der Messias ist in viel, viel mehr Details beschrieben worden, sodass wir ihn aus der ganzen Menschheitsgeschichte heraus exakt aufgrund der Heiligen Schriften bestimmen können, erkennen können. Wir lesen weiter in Matthäus. Dann berief Herodes die Magier heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeitdauer des noch scheinenden Sternes. Hier habe ich versucht, sehr genau zu übersetzen. Nicht einfach erforschte von ihnen die Zeit des scheinenden Sternes, sondern die Zeitdauer. Es gibt im Griechischen verschiedene Ausdrücke, die bezeichnen einen Zeitpunkt, Kairos, oder eine Zeitdauer, Chronos. So kann man also sehr genau unterscheiden, geht es jetzt hier um einen bestimmten Zeitpunkt, an dem ein Stern erschien, oder geht es jetzt hier um die Zeitperiode, über die hinweg ein Stern scheint. Also hier ist es klar eine Zeitdauer. Und das macht eben schon die ganze Planetenkonjunktionstheorie zunichte. Und dann ist es noch so genau des scheinenden Sternes, dass die griechische Form für scheinen drückt hier aus, dass es ein fortdauernder Prozess ist. Darum habe ich in Klammer noch übersetzt mit noch scheinenden Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forschet genau nach dem Kindlein. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Herodes war eine Schlange. Hier haben sie einen Stadtplan von Jerusalem zur Zeit der Evangelien. Hier, dieser Palast da mit den drei gewaltigen Türmen, Hippicus, Phasael und Marianne Turm, das war der Palast von Herodes. Also hierher sind die Magier gekommen. Wir können das sehr, sehr genau lokalisieren heute, weil von diesem Palast noch Überreste sehr gut erhalten sind. Das ist beim heutigen Jaffa-Tor, da wo das Stadtmuseum von Jerusalem ist, David's Tower. Also wenn Sie das nächste Mal nach Jerusalem gehen, dann besuchen Sie natürlich auch den Herodespalast, damit Sie wissen, wo die Magier hingegangen sind. Und wir haben jetzt in unserem Text die Tatsache, dass dann die Magier nach Bethlehem gegangen sind. Das war diese Straße hier runter, am Sultansteich vorbei. Da können Sie auch heute noch da runter spazieren, vom Jaffa-Gate her, am Sultansteich, der ist jetzt allerdings trocken, da macht man Konzerte heute. Da gingen die Magier vorbei, also da, wo dann 2000 Jahre später Konzerte gespielt werden. Das ist die Straße nach Bethlehem. So genau können wir auf die Spuren der Magier uns begeben. Hier sehen Sie eine schöne Rekonstruktionszeichnung von Lane Rittmeier. Was so hell angedeutet ist, das ist die heutige Situation der Davids-Zitadelle beim Jaffa-Tor. Und hier, schön farbig, das sind die drei rekonstruierten Türme des einstigen Palastes von Herodes. Jetzt wollen wir gleich sehen, was man heute noch davon sieht. Da sehen Sie diesen Turm, das ist einer von diesen dreien. Bis auf diese Höhe, das ist noch original. Das sind nämlich ganz typische herodianische Bausteine, die kennt man an Randschlag und Spiegel, an dieser speziellen Form, wie sie da bearbeitet sind. Eindeutig herodianische Bausteine, so gut erhalten. Und das ist nicht das Einzige. Wir gehen weiter in unserem Text, Matthäus 2, Vers 9. Sie aber, als sie den König gehört hatten, zogen hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Orte stand, wo das Kindlein war. Sie sind also von Jerusalem ein paar Kilometer noch nach Süden gegangen, nach Bethlehem. Und da haben sie das Kindlein gefunden. Denn über diesem Ort, den Sie hier sehen, hier die Hirtenfelder von Bethlehem und im Hintergrund Bethlehem, über diesem Ort sahen sie diesen Stern. Im Zenit oben stand er genau zu diesem Zeitpunkt. Und das war für sie das Zeichen, hier muss er sein. Aber sie hatten ja auch noch die zusätzliche Hilfe jetzt über Micha 5, Vers 1, dass es unbedingt dieser Ort Bethlehem sein musste. Und als sie das so sahen, den Stern im Zenit über Bethlehem, dann freuten sie sich mit großer Freude. Das haben wir schon gelesen. So, noch ein Blick in die Stadt Bethlehem hinein heute. Bethlehem ist natürlich groß heute. Damals war es ein kleines Städtchen von, sagen wir, vielleicht 1000 Bewohner. Ein kleines Städtchen. Aber da sollte der Messias geboren werden. Hier sehen Sie die Geburtskirche in Bethlehem. Nun, man kann sich natürlich fragen, ist das alles religiöse Fantasie, die im Lauf der Kirchengeschichte ja sehr viel, eine sehr große Rolle gespielt hat. Aber aus archäologischen und historischen Gründen gibt es starke Argumente, dass der Ort effektiv der Ort des Stalles kennzeichnet, wo Jesus Christus geboren wurde. Weil in der Herberge, so Lukas 2, kein Raum war. Warum? Die Geburtskirche wurde gebaut im 4. Jahrhundert, zur Zeit von Kaiser Konstantin. Aber man konnte sich orientieren, weil hier an diesem Ort, bei dieser Grotte, es war damals üblich, dass so Grotten in Bethlehem als Stallunterkünfte verwendet wurden, bei einer solchen Grotte gab es einen Adonis-Tempel, einen heidnischen Tempel. Und das geht zurück auf die Zeit von 135 nach Christus. Das war ja die Zeit, nachdem der zweite jüdische Aufstand durch die Römer brutal niedergeschlagen wurde. Mehr als 1 Million Juden kamen damals ums Leben. Und Kaiser Hadrian hatte einen derartigen Judenhass, dass er versuchte, die Juden zu brüskieren, wo er nur konnte. Auf dem Tempelplatz, an dem Ort, wo einst das Allerheiligste stand, da ließ er einen Jupitertempel errichten. An dem Ort von Bethesda, da wo die Heilung des Gelähmten Johannes 5 stattgefunden hatte, da ließ er einen Esculap-Tempel bauen. Für den Gott der Medizin. Interessant. Und nach Johannes 5 war ja das ein Ort, wo man Heilung erfahren konnte. Weiter über Golgatha, da ließ er auch einen Tempel, wahrscheinlich einen Venustempel, errichten, um die messianisch gläubigen Juden zu brüskieren. Und hier in Bethlehem, über diese Stallgrotte, wo die messianisch gläubigen Juden wussten, da war einst Weihnachten, da ließ er einen Adonistempel bauen. Also diese Tradition geht so weit zurück, und darum können wir wirklich denken, dass das der richtige Ort ist. Aber es ist nicht gerade sehr einladend, hier hineinzugehen. Ich zeige Ihnen nicht deswegen diese Bilder, aber einfach, um zu zeigen, das ist geografisch doch der richtige Ort. Wenn auch in einem pervertierten Christentum daraus ein Kult gemacht worden ist, der Gottes unwürdig ist. Matthäus 2, Vers 10. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Nun fällt Ihnen auf beim genauen Lesen, dass hier steht, als sie in das Haus gekommen waren. Da steht nichts mehr von einem Stall. Ja, dann könnte man denken, das war das also doch nicht so schlimm, dass man damals keinen Raum hatte in der Herberge. Nun, wir müssen uns überlegen, die Geburt Jesu ist schon längst vorbei. Die Magier haben ja im Morgenland diesen Stern gesehen, der aufgeleuchtet hat zum Zeitpunkt der Geburt. Dann haben sie sich aufgemacht und diese 1000 Kilometer gemacht. Ja, und wie lange haben sie gehabt? Ja, vielleicht 1 bis 2 Monate für die Reise. Also sie kommen schon viel später hierher und bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das ist also nicht mehr der Zeitpunkt der Geburt. Inzwischen hat es wieder mehr Raum gegeben, weil das war ja nur zeitweise so überfüllt in Bethlehem wegen dieser Einschreibung des Kaisers Augustus. Wir kommen noch darauf. Und so hatten sie in der Zwischenzeit hier ein Haus, in dem sie wohnen konnten in Bethlehem. Noch etwas fällt auf. Wenn Sie Lukas 2 lesen, etwas mehr als einen Monat nach der Entbindung musste Maria nach Jerusalem gehen, um die von Mose, 3. Mose 12, vorgeschriebenen Reinigungsopfer darzubringen und Reinigungsrituale. Und dort in Lukas 2 lesen Sie, dass Maria nur Tauben geopfert hat. Das war aber nur dann möglich, wenn man ganz arm war und nicht ein größeres Opfer bringen konnte. Also, sagen wir, etwas mehr als einen Monat nach der Geburt waren Maria und Josef ganz arm. Sie haben das Mindestopfer nur aufbringen können. Aber mit dem Besuch der Magier aus dem Morgenland, da haben sie Gold, Weihrauch und Myrrhe bekommen. Nun, da waren sie nicht mehr ganz arm. Und das macht auch deutlich, hier ist also eine klare zeitliche Differenz zu sehen zwischen Weihnachten und dem Besuch der Magier aus dem Morgenland in Bethlehem. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Und schließlich hat eben Herodes gemerkt, dass diese Magier nicht mehr zurückkommen. Und darauf hat er den Kindermord in Bethlehem und Umgebung inszeniert, um den Messias ermorden zu können. Aber Maria und Josef sind mit dem Kind noch rechtzeitig nach Ägypten entflohen. So sind die zeitlichen Ereignisse. Jetzt machen wir einen Sprung in den Evangelien und gehen in die Zeit, wo Jesus Christus aufgetreten ist als Prediger. Das war die Zeit, als Johannes der Täufer kam und in der Wüste predigte und im Jordan, den Sie hier sehen, taufte. Die Taufe der Buße. Er rief das Volk auf, sie müssen ihre Schuld bekennen, umkehren und sich bereit machen, jetzt dem Messias zu begegnen. Das wird im Lukas-Evangelium sehr genau datiert. Lukas 3, Vers 1. Aber im 15. Jahre der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war, und so weiter. So führt Lukas Johannes den Täufer ein und dann das Erscheinen von Jesus Christus, der sich taufen ließ von ihm und später begann öffentlich zu predigen und im ganzen Land als Wanderprediger, als wandernder Rabbi umherzureisen. Im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Wir wissen aus der Geschichte ganz genau, dass Tiberius geherrscht hat von 14 nach Christus bis 37 nach Christus. Von Pilatus wissen wir, dass ihr Landpfleger war, 26 bis 36 nach Christus. Landpfleger oder Präfekt. Nun, 14 nach Christus plus 15, das bringt uns ins Jahr 29 nach Christus. Da im Jahr 29 hat Jesus sich im Frühjahr taufen lassen von Johannes dem Täufer. Danach ging er, Lukas 4, in die Wüste Judäa, 40 Tage und wurde hier versucht. Und danach ging er nach Galiläa, in das verachtete Galiläa und begann hier öffentlich zu predigen, das Reich Gottes zu verkündigen und die Menschen zur Reue und Umkehr zu Gott aufzurufen. Nach Jesaja 9 sollte nämlich der Messias hier beim See Genezareth sein Licht aufgehen lassen. Dort finden Sie diese Stelle, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Und dann wird ausdrücklich der See Genezareth erwähnt, dieser Gegend, dass hier das Licht aufgehen sollte. Also, das bringt uns so in die Zeit Ende Frühjahr, Anfangs Sommer 29, wo Jesus Christus begann zu predigen. Übrigens, außerbiblisch haben wir auch da Unterstützung. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus schrieb in seinem Werk Annales, römische Annalen, über die Christen. Buch 15, 44, da steht über die Christen, dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Sie sehen, außerbiblisches Zeugnis stimmt genau historisch überein mit dem Lukas-Bericht, der uns sagt, dass Christus in der Zeit von Tiberius, dem Kaiser Tiberius, gelebt hat und hingerichtet worden ist. Hier in Ermangelung eines Fotos zeige ich Ihnen einen römischen Denar mit dem Bild von Kaiser Tiberius, der uns eben weiterhilft auf der Suche nach Weihnachten und dem Stern von Bethlehem. Jetzt lesen wir in Lukas 3 weiter, Vers 23. Und er selbst, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli und so weiter. Also, im Jahr 29, wo dann Jesus Christus beginnt zu predigen, da war er ungefähr 30 Jahre alt. Das heißt, er begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden. Er war es noch nicht ganz. Interessant ist, dass wir ein Zeugnis haben von Epiphanius. Er lebte 310 bis 403 nach Christus. Und er sagt, als Christus begann zu predigen, war er 29 Jahre und 10 Monate alt. Das würde also auch ein bisschen erklären, was es heißt, eben dieses ungefähr, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden. Jetzt müssen wir Folgendes wissen. Das ist ganz komisch. Und die meisten Leute wissen das nicht, weil man es auch für die normale Rechnung nicht braucht. In der Geschichte gibt es kein Jahr Null. Es gibt kein Jahr Null. Das heißt, wie Sie hier sehen auf dem Schema, von 1 vor Christus bis 1 nach Christus liegt nur ein Jahr. Eben weil es kein Null gibt. Das ist eigentlich ein bisschen komisch. Aber in der Astronomie, da braucht man natürlich ein Jahr Null. Und darum in der Astronomie hat man eingeführt, weil man eine Nullachse braucht zum Rechnen, hat man das Jahr Null eingeführt und das entspricht in der Geschichte dem Jahr 1 vor Christus. Also hier ist das Null. Als Beispiel, wenn Sie sagen, jemand hat gelebt 1000 vor Christus in der Geschichte, dann müssen Sie sagen, astronomisch hat er gelebt 999 vor Christus. Ja, also immer ein Jahr verschoben. Das ist auch so, wenn Sie ein Computerprogramm haben über Astronomie, wo Sie Ereignisse nachrechnen können, dann geben Sie ein geschichtlich, sagen wir 7 vor Christus, und der Computer korrigiert sofort, das ist natürlich 6 vor Christus. Ja? Also eine eigenartige Sache. Nun ist das für uns wichtig, weil wir Jesus Christus finden im Frühjahr, Sommer 29 nach Christus predigte er und da war er ungefähr 30 Jahre alt. Jetzt können wir zurückrechnen. Und da merken wir schon, ja, da kommen wir etwa auf 2 vor Christus. Das kann also auch nicht der Halley, der Komet Halley gewesen sein. Denn der Halley erschien ja im Jahr 12 vor Christus. Das war ja auch so ein Anwärter für den Stern von Bethlehem. Und nun wissen Sie auch, warum man oft so Weihnachtsbilder malt mit einem Kometen drauf. Also ein Stern, der einen Schweif hat. Es war nicht der Komet Halley. Und Matthäus hätte ja auch ein Wort dafür gehabt. Auf Griechisch Kometes, Haarstern, also ein Stern, der Haare hat. Das gab es auch damals im Griechischen und das hat er nicht benutzt. Er spricht über Aster, Matthäus 2. Also das hilft uns auch, ein bisschen klar zu sehen, wir vergessen den Halleischen Komet, 12 vor Christus. Wir vergessen die große Konjunktion von Jupiter und Saturn, 7 vor Christus. Und wir können auch die neuer Zeit aufgekommene Idee, eine Konjunktion zwischen Jupiter und dem Fixstern Regulus, um 3, 2 vor Christus. Das können wir auch vergessen, denn es ist uns klar geworden, es ist ja ein lange scheinender Stern gewesen und nicht eine Konjunktion von einem Planeten und einem Fixstern. Was ja nur kurz eben möglich ist, das Zusammenkommen. Jetzt gehen wir aber in unserer ganzen Berechnung weiter. Das heißt, ich möchte nicht, dass Sie bald einschlafen. Wenn es so dunkel ist, machen wir eine ganz kurze Pause. Wir haben bereits ungefähr das Geburtsdatum von Jesus Christus gefunden, wie er also vor etwa 2000 Jahren gekommen ist. Und ich möchte jetzt in der Pause, damit Sie nicht hinausgehen müssen, Ihnen etwas spielen zur Entspannung. Eine Choralfantasie in E-Dur, Herr, bleibe bei uns. Lukas 13,7, ein Gleichnis, da spricht der Herr Jesus über seinen dreijährigen Dienst in Israel. Er reiste umher und suchte gewissermaßen ein Volk, das bereit war, dem Messias zu begegnen und der Buße würdige Früchte zu bringen. Aber da lesen wir in Lukas 13,7, er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Haue ihn ab, wozu macht ihr auch das Land unnütz? Sie sehen, Jesus Christus hat 3 Jahre gepredigt. Jetzt rechnen wir 29 plus 3 und da kommen wir also im Blick auf die Kreuzigung auf das Jahr 32 nach Christus. Im Jahr 32, da trat Jesus Christus an einem einzigen Tag als König Messias auf. Das war am Palmsonntag, einige Tage vor der Kreuzigung. Da ritt er auf einem Esel reitend vom Ölberg her nach Jerusalem und ging in den herrlichen Tempel damals in Jerusalem. Von der Volksmenge wurde er gefeiert als Messias-König. Man hat ihn begrüßt mit Baruch haba b'shem Adonai. Willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Das war der Gruß für den Messias aus Psalm 118. Warum erzähle ich von diesem Ereignis? Jetzt möchte ich nämlich das von einer ganz anderen Seite angehen, die Berechnung der Geburt Jesu. Einige von Ihnen kennen diese Prophetie aus Daniel 9 mit den Jahrwochen. Ganz kurz will ich das erklären. Daniel hat im 6. Jahrhundert vor Christus die Prophetie bekommen, dass man werde rechnen können, wann der Messias als Fürst in Israel auftreten würde. Daniel 9, Vers 25. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 und 62 Jahrwochen. Nicht wahr? Damals, als Daniel diese Prophetie bekam, war Jerusalem in Staub und Asche. Die Babylonier hatten ja Jerusalem verwüstet. Nun sagt dieses Wort, von dem Moment an, wo ein Wort ausgeht, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, von da an könne man rechnen, bis der Messias, der Fürst, erscheint. Und da liegen 67, will sagen 69 Jahrwochen dazwischen. Das hebräische Wort, das ich hier übersetzt habe mit Jahrwoche, heißt Shavua. Meint eben nicht eine Woche von 7 Tagen, sondern als Jahrwoche eine Woche von 7 Jahren. Ich muss erklären, die prophetischen Jahre der Bibel, die dauern 360 Tage. Das sind also lunisolare Jahre, Mond-Sonnen-Jahre. Wir haben schon gerechnet, 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen gibt 69 Jahrwochen. Jetzt rechnen wir das in Tage um. 69 mal 7 mal 360 Tage, das gibt 173.880 Tage. Im Jahr 445 vor Christus, im jüdischen Monat Nissan, März, April, gab der persische König Artaxerxes die Erlaubnis heraus, Jerusalem dürfe wieder aufgebaut werden. Und von diesem Edikt an wurde effektiv in den folgenden Jahren Jerusalem aufgebaut. Auf diese Wiederherstellung beziehen sich nämlich die ersten 7 Jahrwochen, 49 Jahre. Und dann kamen die 62 Jahrwochen darauf. Der Erlass von Artaxerxes war, wie gesagt, im Monat Nissan, März, April, 445 vor Christus. Das wird beschrieben in Nehemia 2. Der Einzug Jesu in Jerusalem, wie er beschrieben wird in Lukas 19, war also demzufolge 29 plus 3 im Jahr 32 nach Christus. Und weil es eben im Passamonat war, auch Monat Nissan, März, April. Und wenn man den Abstand rechnet zwischen diesen beiden Daten, da passen die 173.880 Tage genau hinein. Es ist ja nicht angegeben, an welchem Tag hier der Erlass herausgegeben wurde. Wenn wir ausgehen von dem ersten Nissan, dann wäre das der 14. März gewesen. Wenn man das so astronomisch versucht zurückzurechnen. Mit einer möglichen Unstimmigkeit. Kleinen. Erster Nissan, 14. März. Und dann fiel der Einzug Jesu im Jahr 32 auf den 6. April. Und dazwischen liegen genau 173.880 Tage. Also da haben wir von einer ganz anderen Seite her plötzlich nochmals ein Puzzlesteinchen, das bestätigt, was wir bisher gefunden haben, dass dieses Jahr 32 effektiv, auch von anderer Seite her gesehen, völlig ins Bild passt. Und das hilft uns nun eben, 33 Jahre zurückzurechnen, und wir bekommen ein klares Bild in Bezug auf das Geburtsdatum von Jesus Christus. Wir kommen also ins Jahr 2 vor Christus hinein. Und ich werde gleich zeigen, in die zweite Jahreshälfte. Und wir werden sogar Argumente finden, um es etwa im August anzusetzen. Eben 29 minus 30 gibt erstaunlicherweise eben minus 2, wie wir gesehen haben. Oder 32 minus 33 gibt genau das Gleiche. Nun sehen Sie aber, dass unsere Zeitrechnung gar nicht so schlecht ist. Nicht wahr? Dieses minus 1 ist ja eigentlich das Jahr 0. Und so setzen wir die Geburt Jesu in die Monate gerade vor dem Jahr 0 an, dann sind wir jetzt gerade in der Zeit von Weihnachten. So ungefähr sind wir genau jetzt beim Jubiläum angekommen. Wir werden das aber noch ein bisschen genauer untersuchen. Aber deutlich wird hier, das, was man immer so gesagt hat, ja, unsere Zeitrechnung, die ist halt von einem Mönchen, diesen Dionysius im Jahr 525 aufgestellt worden, und der konnte natürlich nicht so gut rechnen wie die Leute jetzt im 20. Jahrhundert, und darum ist das Ganze halt ein bisschen schief gekommen. Nein, der Mann hat offensichtlich ein ganz genaues System gehabt und ist überhaupt nicht so daneben gelegen. Ich meine, die Weihnacht setzt ja niemand an auf den letzten Tag von Dezember und dann 1. Januar. Das wäre ja, dann würde das genau aufgehen, die Zeitrechnung. Sondern auch in unserem Kalender wird Weihnachten noch vorher angesetzt. Und wir werden gleich sehen, aber 25. Dezember stimmt offensichtlich auch nicht. Wir müssen noch ein bisschen weiter zurückgehen. Aber die Zeitrechnung ist wirklich erstaunlich gut. Also besser können wir es eigentlich gar nicht machen. Oder man hätte den Jahresbeginn ganz anders ansetzen müssen. Jetzt fällt aber noch Folgendes in die Waagschale. Es gibt viele alte Quellen, die bezeugen genau das gleiche Jahr als die Geburt Jesu. Also dieses geschichtlich 2 vor Christus, astronomisch 1 vor Christus. Und zwar schon Clemens von Alexandria. Er lebte ca. 150 bis 215 nach Christus, bezeugt das auch so. Julius Africanus, 160 bis 240 nach Christus. Tertullian, 160 bis 220 nach Christus, das war ein Jurist. Hippolytus, 170 bis 236. Origenes, 185 bis 254. Eusebius, der Kirchengeschichtsschreiber, 263 bis 330. Hieronymus, der Übersetzer der lateinischen Vulgata-Bibel, 345 bis 420, Und Chrysostomos, dieser großartige Prediger, 374 bis 407 nach Christus. Und das sind nicht die einzigen. Also es gibt sehr viele alte Quellen, die genau auch auf dieses Datum kommen. Nun müssen wir aber noch ein bisschen weiterarbeiten. Jetzt gehen wir zur Weihnachtsgeschichte nach Lukas. 2 Vers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Ja, jetzt müssen wir den Kaiser Augustus auch noch irgendwie da ins Bild hineinpassen. So nebenbei gesagt, wie können wir für Schweizer einen Bezug machen zu Kaiser Augustus? Ganz einfach, dass uns das ein bisschen näher kommt, wem Weihnachten sehr weit weg ist. Kaiser Augustus war ein Adoptivsohn von Julius Caesar, den Namen Octavianus. Und Julius Caesar hat mit der Schweizer Geschichte schon einiges zu tun. Sie haben doch gelernt in der Primarschule, wie die Helvetier da ihre Häuser verbrannt haben in der Schweiz. Sie wollten ausziehen an einen schöneren Ort. Das ist schwer verständlich. Aber die haben das wirklich so gewollt, in den Jahren vor Christus, und sind dann nach Frankreich hinübergegangen, und Julius Caesar war nicht einverstanden mit dem Entscheid, damals war es nicht der Bundesrat, oder? Aber mit dem Entscheid der Helvetier, und so kam es zur Schlacht bei Bibracte, wo die Helvetier demütigend geschlagen wurden und dann in die Schweiz zurückkehren mussten. Und deshalb gibt es eben die Schweizer heute. Aber das ist so der Zusammenhang mit Julius Caesar und seinem Sohn, der dann eben einen Adoptivsohn hatte, und das war Augustus. Und dieser Augustus ist nun der entscheidende Kaiser in Verbindung mit der Weihnachtsgeschichte. Also Kaiser Augustus hatte eine Verordnung herausgegeben, das ganze Römische Reich einzuschreiben. Erdkreis ist übrigens das Wort Oikumene im Griechischen. Das ist ein Begriff, der im Neuen Testament zum Teil insbesondere das Römische Reich bezeichnet. Nun, wann war diese Verordnung, wann war dieses Einschreiben? Wir wissen aus der Geschichte, dass es verschiedene Steuererhebungen gegeben hat unter Kaiser Augustus. Eine 9-8 vor Christus, eine weitere 6-7 und eine dritte 13-14 nach Christus. Sie sehen, diese Jahreszahlen passen nicht gut zu dem, was wir bisher herausgefunden haben. Nun ist es aber Folgendes. Der Ausdruck in Lukas 2 für die Einschreibung, der Ausdruck, den Lukas verwendet, ist nicht der typische Ausdruck für einen Zensus, also für eine Steuererhebung, sondern es ist das Wort Apographe, das einfach heißt eine Einschreibung. Das muss also nicht zwingend ein Steuerzensus gewesen sein, sondern eine Einschreibung. Nun finden wir aber in der Geschichte noch ein weiteres wichtiges Datum, 5. Februar 2 vor Christus. Das war das Jubiläum 25 Jahre Kaiser Augustus. Und da wurde er mit dem Titel Pater Patriae, Vater des Vaterlandes, geehrt. Und anlässlich dieser Ehrung wollte man die Einwohner des Römischen Reiches dazu bringen, einen Treueeid gegenüber dem Kaiser abzulegen. Nun, wie soll man das kontrollieren, diesen Treueeid? Ja, das muss in Listen erfasst werden. Und insofern passt dieses Datum, also 2 vor Christus, sehr gut, dass da ab Februar, vielleicht hat man ja schon ein bisschen vorher begonnen, diese riesige Arbeit im Römischen Reich zu machen. Und so mussten offensichtlich die Leute aus allen Orten dann in ihr Heimatort gehen, um dort in Listen erfasst zu werden, dass sie Treue geloben gegenüber dem römischen Kaiser. Und das passt nun sehr gut, 2 vor Christus. Aber wir wollen die Weihnachtsgeschichte noch genauer studieren. An Weihnachten hat man ja nie so viel Zeit. Also machen wir es heute Abend. Lukas 1, Vers 5. Leider liest man das an Weihnachten kaum vor, aber da beginnt die Weihnachtsgeschichte. Es war in den Tagen Herodes, des Königs von Judäa, ein gewisser Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias, und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Also es beginnt im Lukas-Evangelium mit dem Priester Zacharias. Der musste nach Jerusalem gehen und seine Woche hier durchführen, wo er Priesterdienst leisten musste im Tempel. Und war ausersehen, zum ersten Mal und zum letzten Mal in seinem Leben, den begehrtesten Priesterdienst zu tun, nämlich zu räuchern im Heiligtum des eigentlichen Tempelhauses. Das durfte man nur höchstens einmal im Leben tun. Das war die begehrteste Aufgabe und deshalb wurde immer gelost. Und wenn man einmal das Los bekommen hatte, dann durfte man nicht mehr. Also dieser alte Zacharias durfte jetzt das große Los bekommen. Er ging in den Tempel und es musste so sein, jetzt nicht ganz wie auf diesem Modellbild. Er war ganz allein im Tempel. Da durfte nicht zugeschaut werden, wenn er da räucherte auf dem Altar. Und plötzlich sieht er neben sich, neben dem Altar, jemand stehen. Der spricht ihn an und sagt, Ani Gavriel, Sheomed Lifnei Elohim. Und er ist erschreckt, was ist das? Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und er verheißt dem Zacharias, du wirst einen Sohn bekommen. Das heißt also, Elisabeth wird einen Sohn bekommen, trotz des Alters. Und das soll eben Johannes, er soll Johannes heißen. Also die Geburt von Johannes, dem Täufer, die wurde da im Heiligtum in Jerusalem verkündigt. Und dann wissen wir mehr. Der Priester ging nämlich nach dieser Woche nach Hause. Lukas 1, Vers 24. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger. Also er ging nach Hause und schon bald wurde die Frau schwanger. Weiter lesen wir aber in Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth. Und nun kommt die Geburtsverkündigung in Nazareth für Maria. 6 Monate später. Da sind wir in Nazareth, in Galiläa. Da wurde diesem jungen Mädchen Maria die Geburt angekündigt. Übrigens nur so nebenbei, in Israel damals war es üblich, dass Mädchen sich verlobten mit etwa 12 und mit 14 heirateten. Und bei Jungs war es üblich, so mit 16 verloben und mit 18 heiraten. Also wenn es nach dem Üblichen gegangen ist, war Maria vielleicht etwa 12, 13 Jahre alt. Man stellt sich immer so vor, vielleicht eine junge, reife Frau von 25. Das war ein Mädchen. Und sie hat gesagt, wenn das Gott so machen will, wie das der Engel sagt, dann soll es geschehen. Sie hat das sofort geglaubt. Zacharias, der alte Priester, konnte es nicht mehr glauben. Das Mädchen hat es geglaubt. Was Gott sagt, dann muss es irgendwie auch gehen. Nun, was hilft uns das alles weiter? Sehr viel. Schauen Sie, wir haben doch gelesen in Lukas 1, dass Zacharias zur 8. Priesterabteilung gehörte. Die 8. Abteilung wird in 1. Chroniker 24, Vers 10 erwähnt, das ist die Abteilung von Abia. Es gab im Ganzen 24 Priesterklassen. Wenn wir nun 1. Nissan, März, April, nehmen, das ist das religiöse neue Jahr, da tritt die erste Ordnung an, die erste Abteilung macht eine Woche Dienst. Das ging immer von Sabbat zu Sabbat. 2. Chroniker 23, Vers 8. Je eine Woche im Turnus. Da kam aber zwischendrin noch die Woche mit Passa. An den großen Festtagen Passa, Pfingsten und Laubhüttenfest Da mussten alle 24 Abteilungen antreten. Ja, jetzt können wir rechnen. Dann muss also Zacharias etwa 1. Nissan 3 vor Christus, das war ca. 17. März, dann muss er also angetreten sein, 9 Wochen später, eben die achte Abteilung und die Passawoche haben wir dazu gerechnet, ca. 12. Mai. Dann ging er nach Hause. Wir wissen natürlich nicht genau, wann Elisabeth fruchtbar war. Aber sagen wir, weil es gerade in der Folge geschehen ist, sagen wir, die Zeugung von Johannes hätte etwa am 20. Mai stattgefunden. Gut. Und im 6. Monat, da ist Maria, die Geburt angekündigt worden, die Zeugung durch den Heiligen Geist. Jetzt können wir rechnen. Und so kommen wir also auf die Zeugung des Messias. Vor dem 20. November muss das geschehen sein. Und dann rechnen wir 9 Monate dazu. 9 Monate und 10 Tage ist das genau. Ich habe das ja so erlebt, wie das etwa geht. 6-mal. Und so kommen wir auf circa Ende August 2 vor Christus. Und das passt dann eben auch wieder gut mit dieser Angabe von 29 Jahren und 10 Monaten. In dem Alter hat Christus begonnen zu predigen. Das passt genau nach den Angaben der Evangelien. Ende August 2 vor Christus. Und wissen Sie, was da auffällt? Ende August, am 30. August 2 vor Christus, mit astronomischer Rückrechnung, wenn wir ausgehen, eine Fehlerquelle ist möglich, aber 30. August nach Rückrechnung war das Neujahr, das Herbstneujahr im jüdischen Kalender, 1. Tischri. Und das Herbstneujahr ist jeweils das Neujahr, das zurückgeht auf die Schöpfungswoche. Also der erste Schöpfungstag in 1. Mose 1, das war ein Tischri, 1. Tischri. Im Tag-Nacht-Gleiche im Oktober, im Herbst entspricht das. Und wenn, das war genau am 30. Das ist natürlich naheliegend, dass die Geburt des Messias genau auf 1. Tischri fiel. Auf den Tag der Schöpfung der Welt. Da kommt der Erlöser in die Welt, um die Neuschöpfung zu bringen. Nun, ich möchte da nicht zu stark darauf insistieren, aber diese Möglichkeit können wir da noch ins Auge fassen, die sehr beeindruckend ist. Also wir kommen etwa auf August 2 vor Christus. Astronomisch ist das August 1 vor Christus. Das heißt, wir haben Weihnachten verpasst. Die Welt ging ganz normal weiter und die meisten Menschen haben das ohne zu realisieren verpasst. Aber ich weiß noch, Joas, mein zweitältester Sohn, am 30. August hat er gesagt, heute ist Weihnachten. Aber eben im Allgemeinen hat man es verpasst. Aber denken wir zurück, wie war es vor 2000 Jahren? Da haben es praktisch alle verpasst. Auch die großen Theologen, die haben es verpasst. Die haben gar nicht damit gerechnet. Die kannten zwar ihre Bibel sehr gut, aber sie haben den Erlöser verpasst. Tragisch. Aber ganz einfache Leute, das waren keine Theologen, das waren keine Akademiker, keine Gebildeten, einfache Hirten auf den Feldern von Bethlehem, die haben es nicht verpasst. Und denen hat Gott das geoffenbart. Ich möchte dazu ein Bibelwort lesen aus Matthäus 11, wo der Herr Jesus betet, Vers 25. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. eigenartig. Gott sucht nicht die Starken und die Großen in erster Linie, denn oft sind die Gott besonders fern. Aber es waren einfache Hirten, die haben es nicht verpasst. Und es waren Gebildete aus dem Partherreich, die Magier. Aber das waren auch eigentlich Menschen, von denen hätte man es nicht gedacht. Das waren ja Heiden, weit weg. Aber die haben es vor den Theologen in Israel, haben sie realisiert. Jetzt ist der Erlöser da. Das hat uns schon sehr viel zu sagen. Und denken wir an die Prophetie von Jesaja über den kommenden Messias. Jesaja 53. Das ist das Kapitel, das schon die alten großen Rabbiner ganz klar auf den kommenden Messias bezogen haben. Da beschreibt Jesaja in prophetischer Vergangenheitsform das Kommen des Erlösers. Ich lese ab Vers 2. Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen. Übrigens, da gibt es ein Wortspiel im Hebräischen. Reis heißt Yonek. Das heißt gleichzeitig, also nicht nur ein kleiner Schössling, so eine Pflanze, sondern heißt gleichzeitig auch ein Säugling. Ja, das kommt daher. Ein kleiner Zweig, der saugt ja Wasser herauf, oder? So kann er wachsen. Und ein Säugling, der saugt Milch aus der Brust. Ja. Also, er ist wie ein Reis, oder wie ein Säugling. Doppelbedeutung. Vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Nicht fruchtbar war die Umgebung. Keine Frucht. Keine Bereitschaft. Und dann heißt es weiter, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Sie sehen, wie dieser Text Geburt als Säugling in Bethlehem und das Leiden am Kreuz zusammenführt. Also die heilsgeschichtlichen Ereignisse von Weihnachten und Karfreitag, die gehören zusammen, die dürfen wir nicht trennen, künstlich. Und dann auch dieses Bekenntnis nicht. Aus Jesaja 53,6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Eben, wir sind herumgeirrt. Und die Frage stellt sich, ich meine, es ist ja nicht an sich tragisch jetzt wegen dem 2000-Jahr-Jubiläum, das die meisten verpasst haben. Gut, es ist schon schade. Ich meine, es sind wirklich 2000 Jahre. Das ist schon etwas Besonderes. Aber ich meine, die Frage ist viel tiefer. Man hätte ja dann am richtigen Datum feiern können und trotzdem keine Beziehung haben zu ihm, zu dem Herrn Jesus Christus. Und das ist die große Frage, die sich stellt heute Abend. Was bedeutet dieses Kind von Bethlehem? Dieser Mann von Golgatha für mich ganz persönlich. Kann ich das wirklich Gott gegenüber heute Abend im Gebet so bekennen? Ich bin herumgeirrt in meinem Leben wie ein Schaf. Ich habe mich auf meinen eigenen Weg gewandt. Und der Herr hat ihn treffen lassen, alle meine Ungerechtigkeit. Dort am Kreuz von Golgatha. Denn der Herr Jesus ist von der Krippe zum Kreuz gegangen. Er ist geboren worden, um zu sterben. Das ist dramatisch. Geboren, um zu sterben. Und dort am Kreuz von Golgatha ist er als Stellvertreter beladen worden mit der Schuld, mit fremder Schuld. er der Unschuldige. Und Gott hat ihn verlassen in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz, wo er geschrien hat, Eli, Eli, lama, sabachthani. Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn wirklich verlassen. Und der Herr Jesus war in den Abgründen der Gottesferne beladen mit fremder Schuld. Und Sünde ist in Gottes Augen so schlimm, dass er sich davon abwenden musste. Aber am Ende hat der Herr Jesus gesagt, es ist vollbracht. Und nun jeder Mensch, der seine persönliche Schuld wirklich brutal ehrlich vor Gott bekennt, bereut und dieses Opfer von Golgatha für sich in Anspruch nimmt, der kann sagen, ich habe das Kind von Bethlehem, den Mann von Golgatha nicht verpasst. Ich habe den gefunden, von dem das Alte Testament gesprochen hat, den Messias, den Erlöser. Und ich möchte schließen mit diesem herrlichen Wort aus Jesaja 49, wo Gott zu dem Messias sagt, der ganz enttäuscht ist, in Jesaja 49, dass Israel so nicht gehört hat auf seine Stimme. 700 Jahre vor Christus geschrieben. Und Gott sagt zu Messias, ja, er spricht. Und dann spricht er, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Das Kind von Bethlehem ist nicht nur gekommen für Israel, wo die meisten ihn damals seine Geburt verpasst haben, sondern ist gekommen ganz besonders auch für die Nichtjuden. Und darum sind diese Magier so wichtig. Das waren Menschen, die bereit waren, aus der Finsternis des Heidentums 1000 Kilometer zu gehen, um den Erlöser zu finden. Und das ist wirklich mein Wunsch, dass wenn sie den Erlöser noch nicht gefunden haben, dass sie ihn heute Abend finden. Denn Jesus Christus hat gesagt, ich komme bald. Aber er wird nicht mehr kommen als Heiland der Welt, sondern als Richter der Welt. Und dann ist es zu spät. Und darum gilt es, dass wir uns heute bereit machen, Jesus Christus zu begegnen. Dass wir nicht den Fehler wiederholen, der in der Geschichte so gravierend geschehen ist vor 2000 Jahren, wo die meisten nicht bereit waren für das Kommen des Erlösers, in Niedrigkeit. Sind wir bereit für das Kommen des Richters der Welt? Und können wir dem Richter in die Augen schauen und wissen, dieser gerechte Gott, der Sohn Gottes, der die Macht hat, jeden Menschen zu richten, das ist mein Erlöser. Diese Gewissheit wünsche ich jedem, der hier ist. Und so möchte ich noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist vor 2000 Jahren. Und dein Kommen war so unscheinbar. Und viele haben den Stern gar nicht realisiert in der Nacht, weil sie geschlafen haben. Und du bist gekommen und hast die Erlösung am Kreuz von Golgatha vollbracht. Und danke, dass du 2000 Jahre diese Botschaft hast verkündigen lassen in der ganzen Welt. Danke für all die Menschen, die in dieser Zeit das Heil in dir, dem Erlöser, gefunden haben. Und Herr Jesus, du siehst um all die, auch heute Abend, die hier sind und diese Beziehung noch nicht haben. Hilf du, dass sie heute Abend wirklich im Gebet zu dir kommen und ihre Schuld dir bringen, abladen und dich, den Sohn Gottes, den Mann von Golgatha, wirklich in ihr Herz aufnehmen. Amen.